Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem Infopodcast rund um die Welt der Ideen. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast durch die Grundbegriffe der Philosophie sowie durch den Stoff der gymnasialen Oberstufe in Nordrhein-Westfalen, inklusive Abiturvorgaben. Jedenfalls mache ich das normalerweise. Heute mache ich ein bisschen was anderes, außerhalb der Reihe sozusagen. Du hörst gleich den Mitschnitt eines Vortrages, den ich in den letzten Monaten gehalten habe. Es ging um Medizinethik, also ein Thema aus der angewandten Ethik. Siehe dazu die Episoden 50 bis 62 in diesem Podcast. Ich war eingeladen, vom Schweizer Bundesamt für Gesundheit auf einer Tagung zu sprechen, und zwar über das Thema eine ethische Auslegung des Rechts auf Nichtwissen für das Humanforschungsgesetz. Worum geht es? Normalerweise haben PatientInnen ja ein ziemlich starkes Recht darauf zu erfahren, was mit ihnen medizinisch los ist. Es gibt aber auch bestimmte Fälle, in denen sie manche Teile davon nicht wissen wollen. Das spielt vor allem in der Humangenetik eine Rolle. Wenn ich mein Genmaterial untersuchen lasse, dann können alle möglichen Risiken nebenbei mitbestimmt werden. Vielleicht stelle ich fest, dass ich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit an Krebs oder Demenz erkranken werde, obwohl ich das am Anfang gar nicht wissen wollte. In solchen Fällen haben Menschen ein Recht auf Nichtwissen. Und dieses Recht haben sie in der Schweiz auch dann, wenn sie gar keine Patienten sind, sondern nur an einer medizinischen Studie teilnehmen. Das steht in genau diesem Humanforschungsgesetz. Alles Weitere hörst du gleich im Vortrag, ich will dir das nicht zu viel vorwegnehmen. Zugegeben, ich war nicht selber vor Ort in der Schweiz, aber ich war per Videokonferenz zugeschaltet. Ein kleines bisschen muss ich dich aber erstmal vorwarnen. In diesem Vortrag sitzt mir die Redezeit im Nacken, es war ja nicht als Podcast geplant, deshalb rede ich da ziemlich schnell. Außerdem rede ich frei, also ohne Skript, zu einem medizinischen Fachpublikum, darum kommen hier und da auch etwas kompliziertere Sätze und Fachbegriffe vor. Das kann dazu führen, dass dieser Vortrag ein kleines bisschen anstrengender ist als die anderen Episoden in diesem Podcast. Ich danke dir jedenfalls jetzt schon für dein Interesse. Ich hoffe, du kannst mir gedanklich gut folgen im Vortrag und sage, Bühne frei. Vielen Dank für diese Einführung. Ich bin tatsächlich mit Ethik befasst, bin tatsächlich kein ausgewiesener Experte für Medizinethik. Ich bin ganz sicher kein Mediziner. Wie Sie hören, bin ich auch kein Schweizer und ich bin nicht mal persönlich anwesend. Deswegen ist es mir eine umso größere Ehre, hier in diesem Kreis sprechen zu dürfen. Thema meines Vortrags heißt jetzt das Recht auf Nichtwissen und die medizinische Forschung, ethische Perspektiven. Es handelt sich dabei um eine Übertragung von einer ethischen Fragestellung von einem Anwendungsfall auf ein neues Gebiet. Klassischerweise stellt sich die Frage nach dem Recht auf Nichtwissen bei Menschen, die als Patientinnen und Patienten ins System Medizin, sage ich mal, kommen und dort mit Diagnosen konfrontiert werden können. Dazu gibt es auch einiges an Forschungsliteratur in der Medizinethik zum Fall, um den es heute geht, nämlich zur medizinischen Forschung und zum Recht auf Nichtwissen habe ich so gut wie gar nichts gefunden. Da mag es was geben, aber das scheint doch ein neues Gebiet zu sein. Deswegen ist der Vortrag in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil möchte ich das Recht auf Nichtwissen allgemein herleiten und begründen und da so einen ganz kurze Zusammenfassung über den Diskussionsstand geben. Und im zweiten Teil möchte ich dann einige Schlussfolgerungen für das Anwendungsgebiet medizinische Forschung ziehen. Und da werde ich, wie gesagt, hauptsächlich eigene Gehversuche machen, eigene Spekulationen anbieten. Grundlegend können wir in der Medizinethik von einem starken Recht auf Wissen ausgehen, weil Wissen uns eben Handlungsmöglichkeiten verschafft und weil wir umso mehr wir wissen, desto mehr auch ein gewisses Sicherheitsgefühl haben als Patientin, als Patient. Die Frage ist natürlich, möchte ich wirklich alles wissen, wenn ich als Patient eine humangenetische Untersuchung mache? Dabei kann es mir ja passieren, dass ich erfahre mit einem gewissen Risiko,
bin ich belastet mit einer Krebserkrankung, die in so und so vielen Jahren auf mich zukommt, mit Demenzrisiken. Und im Zuge der Entwicklung der Humangenetik hat man eben festgestellt, dass viele Menschen dieses Wissen als belastend empfinden und vielleicht gar nicht im Detail haben möchten. Aus dieser Erfahrung hat man abgeleitet, dass diese Menschen unter Umständen auch ein Recht drauf haben, also ein moralisches Recht und in der Folge auch ein juristisches Recht sozusagen, Dinge über ihren eigenen Gesundheitszustand nicht zu wissen. Warum ist das so? Dieses Recht auf Nichtwissen leitet sich grundsätzlich aus der Autonomie des Menschen ab. Autonomie bedeutet in ganz kurzer Form, ich kann bestimmen oder mitbestimmen, was mit mir passiert. Und dass ich Informationen über meinen Gesundheitszustand bekomme, ist ja auch etwas, das mit mir passiert. Und das bedeutet, als autonomer Mensch habe ich auch ein Recht mitzubestimmen, welche Informationen ich bekomme und welche ich nicht bekomme. Das wäre also in ganz, ganz kurzer Form die Herleitung dieses Rechts auf Nichtwissen. An der Stelle möchte ich dieses Recht jetzt gegen zwei mögliche Einwände verteidigen, einfach um es ein bisschen besser verständlich zu machen. Man kann einen Einwand auf allgemeiner Ebene, sage ich mal, erheben, der behauptet, dass Autonomie eigentlich Wissen voraussetzt und deswegen ein Recht auf Nichtwissen nicht aus Autonomie begründet werden kann. Das ist ein, sage ich mal, eher theoretischer Einwand. Der zweite Einwand kommt eher aus der Praxis und der sagt, dass es grundsätzlich die schlechtere Option sei, vom Recht auf Nichtwissen Gebrauch zu machen, dass man sich damit selber schadet. Also selbst wenn es ein Recht sein sollte, wäre es also kein wertvolles Recht sozusagen. Diese beiden Einwände möchte ich einmal kurz durchgehen. Zum ersten Einwand: ist Autonomie ohne Wissen überhaupt möglich? Verdankt sich der ganz normalen Alltagsüberlegungen, wenn wir schwierige Entscheidungen im Alltag treffen müssen oder weitreichende Entscheidungen verantworten müssen, dann ist das Erste, was wir machen, wir besorgen uns Informationen. Wir haben das Gefühl, je mehr Informationen ich habe, je mehr ich weiß, desto besser kann ich eine Entscheidung verantworten. Man könnte das vielleicht sogar zuspitzen und sagen, je mehr ich Wissen ich habe, desto mehr ist es meine eigene Entscheidung, desto autonomer sozusagen ist diese Entscheidung. Denn wenn ich ohne Wissen entscheiden würde, mit wenig Wissen, dann würde ich mich ja dem Zufall ausliefern und das wäre keine autonome Entscheidung. Ja. Das wäre also der, sage ich mal, theoretische Einwand. Also wenn Autonomie sozusagen Wissen voraussetzt, wie will ich dann aus der Autonomie das Recht auf Nichtwissen ableiten? Das wäre der Einwand. Wie kann man darauf antworten? Die einfachste Antwort wäre zu sagen, dass Wissen eben nur in Relation zu bestimmten Entscheidungen relevant für Autonomie ist. Das bedeutet, wenn eine Patientin entscheiden muss, für welche Handlungsoption oder für welche Therapie sie optieren möchte, dann auf Wissen verzichtet, auf Diagnosen verzichtet, dann könnte man sagen, vielleicht, dass sie weniger autonom entscheidet, wenn man möchte. Aber in dieser Situation ist die Patientin jetzt gar nicht. Die Patientin ist nur in der Situation zu entscheiden, ob sie ein bestimmtes Wissen haben möchte. Und es kann sehr gut sein, dass sie für die Entscheidung, wie viel Wissen sie haben möchte, schon genug Wissen hat. Das wäre also die Antwort auf den grundsätzlichen Einwand. Man kann sehr wohl das Recht auf Nichtwissen und auch die persönliche Autonomie miteinander vereinbaren. Der zweite Punkt wäre die Frage, ist es überhaupt eine gute Idee, vom Recht auf Nichtwissen Gebrauch zu machen? Hintergrund ist, das wissen Sie alle sicher besser als ich, je mehr ich weiß, desto mehr Handlungsoptionen habe ich und oft spielt ja auch die Zeit eine enorme Rolle. Das bedeutet, je früher ich Dinge weiß, desto größere und mehr, desto mehr Handlungsoptionen habe ich. Wenn eine Patientin sagt, sie möchte die mögliche Diagnosen über sich selber aus der Humangenetik gar nicht wissen, verspielt sie das nicht? Ist das überhaupt wirklich verantwortungsvoll gegenüber ihr selbst? Dadurch geht sie doch ein Risiko ein. Jetzt könnte man sagen, wenn sie sich auf dieses Recht beruft, das darf sie zwar, aber sie tut damit möglicherweise was Falsches sich selbst gegenüber. Darauf habe ich zwei Antworten. Zunächst mal vertreten wir in der Medizinethik normalerweise grundsätzlich einen nicht paternalistischen Ansatz. Ich sehe gerade, das können Sie leider nicht sehen. Geht das so besser? Ja, so geht's besser. Das bedeutet, wir gehen davon aus, dass Menschen, also in einem liberalen Staat gehen wir davon aus, dass Menschen grundsätzlich selber entscheiden, wie sie ihr Leben priorisieren und leben. Diese Lebensentwürfe können für uns als Mediziner, als Lehrer, als Staatsbedienstete noch so noch so schwer nachvollziehbar sein, können uns noch so absurd erscheinen. Solange es ihre eigenen Entwürfe sind und solange sie damit niemand anderen gefährden oder niemand anderem schaden, haben wir uns da eines Urteils eigentlich zu enthalten. Das wäre also die erste Antwort, eine ganz grundlegende Antwort. Ich möchte aber noch eine zweite geben. Es kann nämlich durchaus sein, dass es rational im Eigeninteresse sinnvoll ist, vom Recht auf Nichtwissen Gebrauch zu machen. Da gibt es folgende Fälle. Wenn ich von einer sehr schweren Diagnose erfahre und gleichzeitig erfahre, dass keine Therapie mehr möglich ist, also Szenario, das Leiden kommt auf mich zu in so und so vielen Jahren, ich werde nichts dagegen tun können, aber ich weiß, dass es kommt. Das bedeutet, mein Leben ist durch dieses Wissen alleine sozusagen schlechter als ohne dieses Wissen, weil ich ja ohne das Wissen noch sozusagen 4 glückliche Jahre habe. Mit dem Wissen werden diese Jahre aber auch unglücklich. Das wäre jetzt ein sehr, sehr extremer Fall. Ein zweiter Fall, der auch denkbar ist, ist, dass Therapien möglich sind, aber nur unter sehr schweren Nebenwirkungen oder mit sehr großen Risiken. Das bedeutet, es kann sein, dass ich mich für was entscheide, was mir am Ende schadet. Es kann sein, dass die Entscheidung selber mich wahnsinnig belastet. Und auch das könnte etwas sein, das mein Leben schlechter macht. Jetzt sind das zugegebenermaßen 2 extreme Fälle, vielleicht auch 2 sehr seltene Fälle. Das weiß ich ja in dem Moment noch gar nicht, wo ich mich aufs Recht auf Nichtwissen berufe. Aber ich kann folgende Überlegung noch anstellen. Ich kann sagen, die Fälle 1 und 2 sind für mich selber subjektiv so schlimm, dass ich sie um jeden Preis ausschließen möchte. Also wenn das zu meinem Lebensentwurf gehört, dass ich diese Fälle 1 und 2 nicht erleben möchte, dann kann ich sagen, ich gehe auf Nummer sicher, ich mache von meinem Recht auf Nichtwissen Gebrauch und kann diese schlimmsten Fälle sozusagen sicher ausschließen, nehme alle Konsequenzen in Kauf, die das nach sich zieht. Das wäre eine Entscheidung, die durchaus rational begründet ist. Die muss nicht jeder treffen, aber in der Spieltheorie würden wir das durchaus verteidigen können. Wir würden sagen, da deckt jemand den schlimmstmöglichen Fall ab, wenn das für ihn der schlimmste ist, und ist bereit, dafür Kosten zu bezahlen. Das alles soll zeigen, dass die Entscheidung für das Recht auf Nichtwissen durchaus im rational begründeten Eigeninteresse liegen kann. Und selbst wenn sie es nicht ist, zurück zum ersten Argument, steht uns normalerweise auch kein Urteil darüber zu. Also so viel zur Herleitung des Rechts auf Nichtwissen. Ich könnte noch einiges zum Diskussionsstand sagen, das möchte ich jetzt aber an der Stelle tatsächlich überspringen. Vielleicht gibt es dazu auch nochmal Fragen und direkt zum zweiten Teil übergehen, zum Anwendungsfall medizinische Forschung. Das ist jetzt praktisch das Stück Neuland, was ich betreten möchte. Im klassischen Fall war es so, dass wir ein Arzt-Patienten-Verhältnis hatten. Das ist ein Verhältnis, was geprägt ist von einer gewissen Abhängigkeit, hoffentlich von einem großen Vertrauen. Und da kann natürlich ein Gewissenskonflikt der Ärztin auftreten. Wenn sie weiß, ich habe hier diese Diagnose über meinen Patienten, der möchte sie aber gar nicht hören, dann bin ich ja als Arzt in einem Gewissenskonflikt. Ich würde sie ihm vielleicht gern trotzdem sagen, darf aber nicht. Das ändert sich, genau das ändert sich dort, wo Menschen als Probanden in die Forschung kommen, weil das Verhältnis zwischen Studienteilnehmer und Forscherin eben nicht so eng ist und nicht diese Abhängigkeiten und Vertrauensverhältnisse voraussetzt, die zwischen Patient und Ärztin herrschen. Das bedeutet, die Forscherin kann im Vorfeld sagen, ich möchte in diesen Gewissenskonflikt gar nicht hineinkommen. Diese Option hat die Ärztin ja nicht. Die hat ja den Patienten schon als Patienten und kommt dann in die Situation, dass er von seinem Recht auf Nichtwissen Gebrauch macht. Die Forscherin ist hier in einer anderen Situation und kann die Menschen sozusagen von vornherein aussortieren. Das ist eine Option, die Ärztin nicht hat. Also das ist der soziale Unterschied an der Stelle. Die entscheidende Frage ist aber, ob hier auch ein ethischer Unterschied besteht. Und das scheint mir erstmal nicht der Fall zu sein. Denn wir haben auf der einen Seite Gesundheitsdaten über eine Person, sage ich mal, und auf der anderen Seite eine Medizinerin mit medizinischer Expertise, die diese Gesundheitsdaten in irgendeiner Form auswertet. Dass die beiden sich sozial anders zueinander verhalten, ändert an den ethischen oder an den Rechten, die der Patient hat, oder jetzt in dem Fall Studienteilnehmer hat, erstmal wenig. Die Frage, die sich jetzt stellt, wäre, darf man Menschen von Studien ausschließen, weil sie von ihrem Recht auf Nichtwissen Gebrauch machen? Also das ist die neue Frage, die jetzt in den Raum kommt. Die hatten wir ja vorher im Arzt-Patienten-Verhältnis so nicht. Die hat sich gar nicht gestellt. Das ist also offensichtlich eine Frage, wo zwei Dinge gegeneinander abgewogen werden. Welche zwei Dinge sind das? Die eine Frage ist, haben Mediziner ein Recht auf die Vermeidung moralischer Belastung? Die andere Frage wäre, gibt es eine moralische Verpflichtung, Menschen an medizinischen Studien teilnehmen zu lassen? Also diese beiden Dinge müssen wir jetzt gegeneinander abwägen, um auf die Frage zu antworten. Und die möchte ich jetzt Stück für Stück durchgehen. Zunächst mal zur ersten Frage. Haben Mediziner ein Recht auf die Vermeidung von moralischer Belastung? Spontan könnte man natürlich sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Das ist nun mal ein Beruf, bei dem bekannt ist, dass er belastend ist. Das ist aber natürlich eine schlechte Antwort. Denn auch wenn Berufe Belastungen mit sich bringen, heißt das ja nicht, dass diese Belastungen unbegrenzt groß sein sollen. Sondern natürlich hat jeder Mensch, auch Medizinerinnen, Mediziner, eine Pflicht zur Selbstsorge, Belastungen auch da, wo sie unumgänglich sind, so gering zu halten wie möglich. Und zweitens will auch ich als Patient natürlich es mit Medizinern zu tun haben, die insgesamt möglichst ausgeruht sind, möglichst mit sich selbst im Reinen, also möglichst wenig belastet. Das liegt ja schon im Interesse der Allgemeinheit. Ja, also das heißt, man kann hier schon einen Punkt machen. Ja, ein gewisses Recht auf Entlastung haben natürlich Mediziner. Warum nicht? Wie machen wir jetzt weiter? Ich würde folgende Unterscheidung vorschlagen zwischen essentiellen und kontingenten Belastungen. Essentielle Belastungen wären für mich Belastungen, die mit der Rolle unmittelbar einhergehen, die man sich nicht wegdenken kann, die es einfach deswegen gibt, weil es diese Rolle gibt, weil es diese Aufgabe gibt. Das wären zum Beispiel in der Medizin Nachtdienste, würde ich sagen. Also wenn wir wollen, dass es eine medizinische Versorgung gibt, dann muss es die auch um 3 Uhr nachts geben, denn da können auch Notfälle auftreten. Und deswegen wissen wir, dass es auch irgendjemanden gibt, der um 3 Uhr nachts dastehen muss und Nachtdienst halten muss. Das ist also eine Belastung, die der Beruf in irgendeiner Form mit sich bringt. Kontingente Belastungen wären dagegen Belastungen, die nicht unmittelbar zu dieser Rolle gehören. Also zum Beispiel Menschen dazu bringen, auch wirklich einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Oder wenn sie es mit Menschen zu tun haben, die schlechte Sprachkenntnisse haben und die Übersetzung da immer nicht funktioniert. Oder Verwaltungsaufgaben. Also das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht nicht unmittelbar originär zur Arztrolle dazugehören müssen. Und das wären also Belastungen, bei denen Mediziner ein größeres Recht geltend machen können, entlastet zu werden, als bei essentiellen Belastungen. Jetzt ist aber das Wissen um Diagnosen tatsächlich ein essentieller Teil der Aufgabe von Medizinerinnen und Medizinern. Und das gilt sowohl für praktizierende Ärztinnen und Ärzte, als auch für Menschen, die in der Forschung tätig sind. Und deswegen ist jede Belastung, die damit einhergeht, irgendwo nicht ganz vermeidbar und auch irgendwo essentieller Teil der Aufgabe selbst. Auch wenn wir versuchen können, sie gering zu halten, aber wir haben sozusagen prima facie weniger Recht darauf, diese Belastung loszuwerden als bei kontingenten Belastungen. Das so als Einordnung. Jetzt schauen wir uns einmal die andere Seite an. Ich bin auch bald fertig. Gibt es eine moralische Verpflichtung, Menschen an Studien teilnehmen zu lassen? Das ist ja, was wir jetzt dagegen abwägen müssten. Da kann ich folgende Überlegung anstellen. Zunächst mal unterscheidet sich die Forschung von anderen Gebieten der Medizinethik noch stärker durchs Interesse der Allgemeinheit. Die Allgemeinheit hat insgesamt grundsätzlich ein starkes Interesse daran, dass medizinische Forschung betrieben wird. Und das bedingt natürlich, dass wir möglichst viele Menschen haben, die wir untersuchen können und die sich der Forschung zur Verfügung stellen. Und solange wir da kein Überangebot haben, ob wir das haben, das kann ich nicht beurteilen, müssen Sie mir sagen, aber solange wir keins haben, sind wir immer gut beraten und wahrscheinlich sogar ethisch verpflichtet, möglichst viele Menschen zuzulassen. Und das ist quasi die ethisch schlechtere Option, Menschen vorschnell auszuschließen. Das gilt insbesondere für einen Sonderfall, den ich hier individuelle Solidaritätspflichten genannt habe. Das wären also Menschen, die, sagen wir, seltene Krankheiten haben, seltene Blutgruppen, an denen Dinge erforscht werden können, die sie an anderen Menschen nicht erforschen können. Diese Menschen haben möglicherweise sogar eine Pflicht, an Forschung mitzuwirken, eine moralische. Heißt nicht, dass wir sie dazu zwingen können. Aber wenn Sie das möchten, wenn Sie dieser Pflicht nachkommen wollen, dann haben wir umso weniger Rechte, uns in den Weg zu stellen. Also das wären zwei Gründe dafür. Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Im Schweizer Gesetz ist, so wie ich es verstanden habe, auch ein Recht auf Nichtdiskriminierung verankert. Ich habe mich gefragt, ob man das hier in Anschlag bringen kann. Das kann ich aus juristischer Sicht natürlich gar nicht beurteilen. Ethisch ist es aber so, dass wir unter Diskriminierung in etwa verstehen, dass Menschen aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit benachteiligt werden. Kann man sagen, dass jemand einen Nachteil hat, weil er nicht an der Studie teilnehmen darf? Wenn wir sagen, das ist sein persönlicher Lebensentwurf und sein Lebenstraum, warum nicht? Dann könnte das ein Nachteil sein. Die andere Frage ist aber, gehört er zu einer sozialen Gruppe? Also so wie wir sagen können, dass Frauen oder Homosexuelle oder schwarze Menschen zu einer sozialen Gruppe gehören, also als Gruppe wahrgenommen werden. Das ist ja hier entscheidend. Und das kann man, glaube ich, über diese Menschen nicht sagen, weil außerhalb dieser Situation niemand weiß, dass sie von ihrem Recht auf Nichtwissen Gebrauch machen. Und wenn sie nicht als Teil einer sozialen Gruppe gesehen werden können oder kaum gesehen werden, dann ist es auch schwieriger zu sagen, dass sie an der Stelle diskriminiert werden. Aus ethischer Sicht. Damit komme ich zum Fazit. Grundsätzlich können wir sagen, dass das Recht auf Nichtwissen in der Autonomie des Menschen ziemlich grundlegend begründet ist oder fundiert ist und nicht ohne weiteres von anderen Rechten übertrumpft werden kann. Die medizinische Forschung ist hier ein neues Anwendungsgebiet, ist aber in ethischer Hinsicht erstmal nicht grundsätzlich anders zu bewerten als im Arzt-Patienten-Verhältnis. Und drittens komme ich aufgrund einer Güterabwägung zu dem Ergebnis, dass wir Menschen wahrscheinlich nicht deswegen aus Studien ausschließen können, weil sie von ihrem Recht auf Nichtwissen Gebrauch machen. Güterabwägung nochmal: auf der einen Seite das Interesse der Allgemeinheit, das darin besteht, möglichst viele Menschen in Studien einzubeziehen. Auf der anderen Seite das Recht von Ärztinnen und Ärzten oder auch von Forscherinnen und Forschern, nicht so stark moralisch belastet zu werden, was aber an der Stelle möglicherweise etwas weniger ins Gewicht fällt. Das wären meine Vorschläge zu dem Thema. Ein bisschen Literatur habe ich Ihnen zusammengefasst und hätte jetzt auch noch sehr gerne Zeit für einige Fragen.
Und das war schon der ganze Vortrag. Ich hoffe, er hat dich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. In 2 bis 3 Wochen machen wir hier wieder weiter im normalen Programm. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, mir 5 Sterne bei iTunes oder Spotify gibst oder eine nette Rezension schreibst. Im Internet findest du mich unter www.durchblick-philosophie.de. Bis bald!